Was können Christen von Sportlern lernen? Also zum Beispiel, dass Fleiß und Disziplin sich auszahlen, denke ich. Ja, wer Spitzenleistung bringt, der bekommt Anerkennung, der bekommt Ruhm, der bekommt Geld als Belohnung. Und das ist ja nicht nur im Sport so, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Wer besondere Leistung bringt, sei es jetzt in Kunst und Kultur oder in der Wirtschaft, von mir aus auch in der Politik, der darf eigentlich damit rechnen, dass sich das irgendwie für ihn auszahlt. Ja, wozu strengt man sich denn schließlich sonst so an? Und wenn wir das mal übertragen auf Gott, warum sollte es bei ihm anders sein? Ja, wer in religiösen Dingen großes Engagement zeigt, wer da gute Leistungen bringt, wer viel Gutes tut, wer in der Bibel liest, wer betet, zum Gottesdienst kommt, bei der Predigt zuhört, anstatt zu schlafen und am Ende sogar noch was für die Gemeinde spendet, der müsste doch eigentlich auch bewundert werden und der müsste doch eigentlich auch bei Gott angesehen sein und eine richtig saftige Belohnung bekommen. Das wäre doch logisch, oder? Leistung muss sich lohnen. Klingt doch einleuchtend. Jesus erzählt seinen Zuhörern einmal eine Geschichte, wo es um Leistung und um Versagen geht. Lisa hat ja schon verraten, welche Geschichte das ist. Und ich verrate jetzt schon mal, dass das überraschende Ende von dieser Geschichte zeigt, wer fromm ist und sich viel darauf einbildet, der wandelt oft auf einem ganz schmalen Grat. Und ich will uns diese Geschichte nochmal vor Augen führen und lese das mal vor aus Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Und ihr dürft einfach mal zuhören. Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zolleinnehmer. Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer, und der andere, ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie diese übrigen Leute, die Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber, der stand weit ab, wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern er schlug sich auf seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Einen Hochmütigen und einen Demütigen führt uns Jesus in dieser Geschichte vor. Einen, der mit sich selbst total zufrieden ist und einen, der von sich selbst überhaupt gar nichts hält. Und beide gehen in den Tempel, um vor Gott zu treten und um zu beten. Aber Achtung, Jesus erzählt diese kurze Geschichte hier so, dass die Sympathien der damaligen Zuhörer automatisch sofort bei dem Pharisäer liegen. Ja, bei diesem hochmütigen Pharisäer und nicht etwa bei diesem reumütigen Zöllner. Umso mehr dürfte die Zuhörer dann eben das Ende dieser Geschichte überrascht haben. Jesus hat hier mit ganz wenigen Worten eine wichtige Lektion erteilt und die möchten wir uns mal näher anschauen. Und ich habe diese Lektion mal versucht, ja, irgendwie zusammenzufassen mit einem knackigen Satz. Und da ist rausgekommen: Wer den Mund zu voll nimmt, geht leer aus. Wer den Mund zu voll nimmt, geht leer aus. Wir schauen mal als erstes auf den hochmütigen Pharisäer. Zu Jesu Zeiten gab es diese Gruppe der Pharisäer. Das waren Menschen, die Gott mit Feuereifer dienen wollten, die ihn mit höchsten Leistungen ehren wollten. Und der Pharisäer aus diesem Gleichnis hier, was Jesus erzählt, ist ein absolutes Musterbeispiel dafür. Jesus hat ihn so angelegt, dass jeder sagen wird, wow, was für ein Kerl. Der fastet ja nicht nur einmal im Jahr, wie die meisten Juden, auch nicht nur einmal in der Woche, wie viele Pharisäer, sondern zweimal in der Woche sogar. Zweimal in der Woche fastet er. Und die Leute werden anerkennend gestaunt haben. Er sagt, boah, der hat's drauf. Das war ja viel mehr, als eigentlich erwartet wurde. Und klar, heutzutage gibt es auch noch Leute, die fasten, die das dann vielleicht für ihr körperliches Wohlbefinden machen, für ihre Gesundheit. Aber diesem Mann ging es ja um was ganz anderes. Der wollte damit deutlich machen, dass ihm Gott wichtiger ist, als Speisen zu genießen und satt zu sein. Und was auch cool ist, er hing auch nicht an seinem Geld. Ein Zehntel von allem, was er einnahm, spendete er für den Tempel und für die Versorgung der Armen. Und auch das absolut vorbildlich. Und so stellt Jesus ihn als jemanden hin, der alle Regeln und alle Vorschriften peinlich genau eingehalten hat. Ja, an dem gab es nichts zu meckern. Ganz im Gegenteil, der hat es drauf. Und mit dem konnten sich die Zuhörer identifizieren, auch wenn sie selber vielleicht nicht ganz so gut waren. Auch wenn sie vielleicht sagen, ah, der übertreibt es ein bisschen. Aber das ist schon okay. Das ist schon okay, wie der ist. Das ist schon super. Für sie war klar, dieser Mann, der musste bei Gott ganz hoch angesehen sein. Denn Fasten und Zehnten geben, das sind ja nicht nur irgendwie so äußerliche Kinkerlitzchen. Ja, wenn es um den Magen geht oder noch mehr um den Geldbeutel geht, dann zeigt sich ja ziemlich schnell, was den Menschen wichtig ist und woran ihr Herz hängt. Bei vielen Zeitgenossen hört gerade auch beim Geld die Gemütlichkeit und auch das Christentum schon auf, was sehr schade ist. Und es gibt nicht wenige, die aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie sagen, oh, 10% Kirchensteuer, das ist ja viel zu viel. Wobei das nicht 10% von den Einnahmen sind, sondern 10% von dem, was sie an Steuern zahlen. Also letzten Endes viel, viel weniger als der Zehnte, den der Pharisäer hier gegeben hat. Und wir merken so, der Pharisäer, der hat seinen Glauben wirklich so mit Leib und Leben, mit ganzer Seele, mit Geld und Gut gelebt. Hat alles eingesetzt, hat sich richtig viel Mühe gegeben, ganzheitlich dem Willen Gottes zu entsprechen. Insofern ist er uns eigentlich auch ein richtig gutes und großes Vorbild. Und natürlich sehe ich jetzt in eure Augen, die dann sagen, oh, aber der war doch total überheblich. Okay, also bevor wir den jetzt wegen seiner Überheblichkeit mit Bausch und Bogen verwerfen, können wir uns aber tatsächlich erstmal fragen, wie viel fromme Übung und praktische Auswirkungen unser Christsein auf unser Leben denn tatsächlich haben sollte. Ist das ausreichend, wenn man einmal in der Woche in den Gottesdienst geht und sonst nichts macht? Reicht uns dieses Losungsfastfood mit den 2 Bibelversen am Tag? Reicht es uns, wenn wir uns um uns selbst und um unsere eigene Familie kümmern? Dann haben wir doch schon genug um die Ohren. Reicht es uns, wie wir im Alltag beten? Reicht es uns, was wir spenden und an Guten tun? Die Antwort darauf, die kann ja sein. Also ich will euch hier gar kein schlechtes Gewissen machen oder so. Die Antwort kann ja sein. Ja, das ist okay, wie wir das machen. Das ist okay, wie du das machst. Aber es kann vielleicht auch Nein sein. Vielleicht denkst du, naja, ist noch Luft nach oben. Mit dem Pharisäer kann ich mich doch nicht so ganz messen. Wir sehen aber hier an diesem Pharisäer, das will Jesus uns ja zeigen, dass es in erster Linie wichtig ist, dass wir diese Dinge bewusst für Gott tun und nicht für uns selbst irgendwie. Ja, dass wir uns dessen nicht rühmen sollen, dass wir uns nichts darauf einbilden sollen, wenn wir so sind. Und schon gar nicht, dass wir deswegen höher von uns denken sollen als von irgendwelchen anderen. Aber das kann sehr schnell passieren. Und während der Pharisäer im Tempel Gott so dafür dankt, dass sein Leben eine gute und klare Richtung hat, dass er dafür dankt, dass er nicht zu denen gehört, die mehr nach dem eigenen Wohl fragen und mehr nach dem eigenen Spaß im Leben fragen als nach dem Willen Gottes, da fällt sein Blick dann so auf diesen Zolleinnehmer da hinten, der sich da im Hintergrund des Tempels rumdrückt. Und dann kommt er jetzt auf die Idee, sich mit dem zu vergleichen. Und er sagt zu Gott, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, die alle so schlecht sind. Und da ist recht nicht, dass ich so bin wie dieser Zolleinnehmer da. Ja, ich glaube, der Pharisäer, der war auf seine fromme Leistung so stolz wie ein Olympiasieger auf seine Goldmedaille oder ein Forscher auf seinen Nobelpreis. Richtig satt, zufrieden und stolz. Und er feiert in diesem Gebet eigentlich seine Leistung und seine moralische Überlegenheit. Das ist das, was er tut. Und ich glaube, dass die Leute, die das jetzt so hörten, da überhaupt keinen Anstoß dran genommen haben. Die Zuhörer von Jesus werden gedacht haben, ja, eben, das ist ein vorbildlicher Mann. Der hält sich fern von den Sündern. Der weiß, dass man mit so Leuten nichts zu tun haben sollte. Und das Wort Pharisäer, das bedeutet ja auch die Abgesonderten. Und wenn er sich jetzt absondert, dann tut er eigentlich nur das, wovon er zutiefst überzeugt ist und seine ganze Gruppe, zu der er gehört, mit diesen Sündern nichts zu tun zu haben. Weil man weiß, man ist so viel besser, man ist so viel reiner, man ist so viel heiliger. Es galt als richtig, sich von den Leuten fernzuhalten, die offensichtlich Sünder waren. Und dazu gehörte auch dieser Zolleinnehmer. Indem Jesus jetzt den Zolleinnehmer ins Spiel bringt, zeichnet er einen möglichst großen Kontrast zu diesem Pharisäer. Also zwei Männer, die beide in den Tempel gehen, um zu beten, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Der Zöllner oder die Zöllner, die waren ja aufgrund ihres Berufes schon verachtet, weil die ja mit dieser verhassten Besatzungsmacht, mit den Römern zusammengearbeitet haben. Die haben ja so viel wie möglich in ihre eigene Tasche gewirtschaftet, haben ihre eigenen Landsleute ausgenommen. Kein Wunder, dass der Pharisäer ihn mit Abscheu angeblickt hat. Und auch Grund für uns, jetzt als zweiten Punkt mal ein bisschen mehr auf diesen demütigen Zolleinnehmer zu gucken. Also während der eine ganz vorne stand, wo man ihn gut sehen konnte und wo er auch gesehen werden wollte mit seinem frommen Gebet, da blieb der Zöllner irgendwo hinten, so letzte Reihe oder wahrscheinlich hinter der letzten Reihe, irgendwo in der Ecke, wo es dunkel war und wo man ihn kaum sehen konnte. Und er traute sich auch überhaupt nicht, nach vorne zu kommen. Und er hatte ja auch allen Grund, da hinten irgendwo in dem Halbdunkel zu bleiben. Er hatte allen Grund, sich als Sünder zu bekennen. Nicht umsonst waren ja die Zöllner der Inbegriff der Unanständigkeit damals. Denn am Willen Gottes lebten die doch absolut vorbei. Nochmal, die standen im Dienst der Römer. Und das muss man sich mal vorstellen. Die Römer, die haben ja nicht nach dem Willen Gottes gefragt, nach dem Willen des Schöpfers von Himmel und Erde, sondern die haben den Kaiser in Rom als Gott verehrt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und dann hatten die eine Vielzahl an Götzen, wo es einfach nur zuging wie in Sodom und Gomorra. Was ist das für ein unterentwickeltes Volk? Also jetzt bitte ich euch. Mit so welchen kann man doch nicht unter einer Decke stecken. Aber das war dem Zöllner anscheinend alles egal. Auch, dass er seine Landsleute damit religiös und politisch eigentlich verriet, macht ihm nichts aus. Das kümmerte ihn nicht. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass er daran interessiert war, den Armen mit seinem vielen Geld, was er zweifellos hatte, Gutes zu tun. Jesus stellt uns den hier nicht so vor, als müssten wir davon ausgehen, dass der irgendwie einen Cent gespendet hat. Er war eben einfach das genaue Gegenteil des Pharisäers. Und das wird die Volksmenge, der Jesus das Gleichnis erzählt hat, auch sofort geschnallt haben. Das werden die sofort so gesehen haben. Die werden sich gedacht haben, boah, was für ein schlimmer Typ, wie unverschämt und anmaßend, dass so ein Kerl überhaupt in den Tempel geht. Was will der denn da? Was will so einer überhaupt im Tempel? Der soll mal schön Abstand halten und da hinten in seiner Ecke bleiben. Ist ja allerhand, dass der sich überhaupt hierher traut. Und dann ist es ja eben so spannend zu sehen, was dieser Zöllner tut. Anstatt sich selbst auch irgendwie schön zu reden, ist er sichtlich bewegt. Und als Zeichen seiner Reue blickt er einfach nur auf den Boden und schlägt sich andauernd verzweifelt an die Brust. Der Pharisäer war in den Tempel gegangen, um Gott sein Lob zu bringen und hat es eigentlich für sich behalten und hat nur sich selbst gelobt. Der Zöllner, der ging mit leeren Händen in den Tempel, um etwas zu empfangen. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen den beiden. Und dieser Zöllner bekam Gnade und Vergebung geschenkt, weil er demütig eingesehen hat, dass er Gott eben nichts zu bringen hat. Natürlich versuchen wir alle irgendwie gut zu sein. Versuchen wir ein gerechtes Leben zu leben, ein gutes Leben zu leben, versuchen Gott zu gefallen. Aber wenn wir es mal überlegen, wenn wir wirklich heilig leben wollten, dann müssten wir wirklich uns vor lauter Liebe so aufopfern, so viel Gutes tun, uns so einsetzen für Gott und die Mitmenschen bis in den Tod, ganz konsequent, ganz selbstlos. Und das hat bisher eben nur ein einziger geschafft und das ist Jesus Christus. Der ist der Einzige, der mit seiner Leistung vom Vater im Himmel anerkannt wurde. Und sonst schafft das niemand. Das schaffen wir alle nicht. Und manche Leute sagen, das Christentum ist eine ziemlich traurige Geschichte, ist eine ziemlich traurige Sache. Also Christ sein, das ist ja wirklich schlimm. Wenn man sich immer nur erniedrigen muss, immer nur so ganz demütig von sich denken muss, immer nur sagen muss, ach, ich bin so schlecht, ich bin ein Sünder, ich schaff's ja eh nicht, das ist ja grausam. Man darf kein bisschen stolz sein auf seine eigene Leistung. Da wird mir ganz niedergeschlagen, da wird mir richtig depressiv. Und dann ist ja klar, dass man sich nichts mehr zutraut und dass man nur so gering von sich denkt. Dann nimmt man doch Schaden an seinem eigenen Selbstwertgefühl. Da wird man doch eigentlich seelisch krank. So sehen das viele. Und ich sage, okay, da ist eigentlich auch ein bisschen was Wahres dran. Aber es kommt halt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Wer an sich selbst nichts Positives findet, der muss letzten Endes verzweifeln. Aber eigentlich ist das unsere Situation vor Gott, dass wir nichts bringen können, dass wir ihn mit unserer Leistung nicht beeindrucken können, dass wir uns den Himmel nicht erkaufen können, seine Liebe und Zuneigung nicht erkaufen können. Das ist die Situation. Wir enttäuschen Gott immer und immer wieder. Also, wir sind nicht so gut. Verglichen mit Gott sind wir nicht so gut. Vergleichen wir uns untereinander, dann sind wir eigentlich alle gleich schlecht in Gottes Augen. Wir sind alle verloren. Wir ermangeln alle der Herrlichkeit, die wir eigentlich von Gott bekommen sollten. Da hilft uns alle Psychologie nicht darüber hinweg, dass Gottes Wort uns ungeschminkt einen Spiegel vor Augen hält und sagt, seine Maßstäbe können wir nicht erreichen. Und jetzt schauen wir mal auf diesen Zöllner. Ist der denn jetzt völlig verzweifelt? Ist der seelisch am Ende? Ist der total hoffnungslos und deprimiert? Ich finde nicht. Denn der weiß ja, wo er Hilfe findet. Verzweifelt ist doch nur einer, der keine Hoffnung mehr hat, der keine Lösung hat, der keine Idee hat, der nicht weiß, wie es weitergeht. Aber der hier, der wusste, wo er sich hinwenden soll. Der Zöllner, der wandert mit seiner ganzen Not zum Tempel und bereitet einfach alles vor Gott aus. Und ob die anderen ihn da willkommen heißen oder nicht, das kümmert ihn doch überhaupt nicht. Er weiß, zu Gott kann ich kommen. Und das ist das Wichtige in dieser Geschichte. Der senkt den Kopf, der schlägt an seine Brust und sagt, Gott sei mir, dem Sünder, dem Inbegriff des Sünders, gnädig. Ich bin so schlecht, sagt er. Ich bin so schlecht. Er sagt nicht, ich bin ein Sohn Abrahams, Isaaks und Jakobs oder irgendwie sowas. Er weiß, dass er eigentlich auf gar nichts verweisen kann. Das Wichtige ist einfach, dass er weiß, er kann zu Gott gehen und um Hilfe bitten. Und das ist der Unterschied zwischen menschlicher Verzweiflung und christlicher Hoffnung. Dass wir Gott um Hilfe bitten und die Gewissheit haben, Er hilft uns auch. Er hat uns schon geholfen. Das ist ja das, was wir nächste Woche so großartig feiern. In dieser Karwoche denken wir daran, was Jesus für uns getan hat. Und an Ostern, wie Gott ihn wieder hat auferstehen lassen und zu Ehren gebracht hat. Jesus hat uns verheißen, wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Das Christsein ist keine deprimierende Sache, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine absolut erfreuliche Sache, weil keiner hat es verdient und jeder kann Kind Gottes werden und angenommen werden und wird mit auferstehen zu Gott in seine Herrlichkeit. Das Angebot steht. Es steht auch für dich. Und es gilt für alle Menschen. Ja, bei Gott finden wir Gnade und Vergebung für unsere Sünden und das macht uns froh und das kann uns selbstbewusst machen. Und da kannst du dich vergleichen mit wem du willst. Da ist einer, der kann schöner singen als du, da ist einer, der kann besser predigen als du, da ist einer, der tut mehr Gutes als du, der hat mehr Geld als du, da ist jemand, von dem denkst du, der hat noch nie irgendwas in seinem Leben falsch gemacht, der hat eine schönere, bessere Familie als du. Das ist doch alles Quatsch. Letzten Endes kommt es auf diese eine Sache an. Bist du Kind Gottes oder nicht? Bist du bei Gott angenommen oder nicht? Vergleich dich nicht mit anderen, vergleich dich mit Gott. Und dann erkennst du, du hast eigentlich verloren und trotzdem komplett gewonnen. Das ist doch der Hammer. Ich finde wirklich, das kann uns selbstbewusst machen, dass Gott uns annimmt. Und dann bringen wir ihm Dank, dann bringen wir ihm Lob und dann legen wir ihm auch unsere Bitten vor. Na klar. Also ich glaube, der Zöllner hier, der hat gut gehandelt. Der hat uns eine gute Lektion erteilt. Wir haben den Pharisäer betrachtet, wir haben den Zöllner betrachtet. Ich möchte noch eine dritte Person anschauen. Und die dritte Person, das bist du. Was ist denn mit dir? Jesus hält ja der Volksmenge und damit ja auch uns einen Spiegel vor. Demut zu üben, das ist oft eine schmale Gratwanderung. Da gibt es ein richtig schönes Gedicht von Eugen Roth und ich glaube, wer sich mit dieser Bibelstelle beschäftigt, der wird das automatisch auch finden und darauf stoßen. Und das ist echt gut, ich lese das mal kurz vor. Eugen Roth hat ja viele tiefgründige, lustige Sachen geschrieben. Und so hat er zu dieser Episode geschrieben, ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief der Mensch in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Und damit ist er auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und das passiert auch ganz schnell. Ich habe neulich am Anfang einer Sitzung, habe ich auch als Andacht diese Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner erzählt und habe natürlich dazu gesagt, dass man nicht schlecht über andere reden und denken soll. Ja, dass es nicht okay ist, dem anderen den Splitter ziehen zu wollen, während man selber einen dicken Balken im Auge hat. Und dann musste ich während der Sitzung erleben, dass sich jemand in meiner Ansicht nach ziemlich herablassender Weise über Leute aus einer anderen Gemeinde geäußert hat. Und ich dachte mir so, Mann, wie kann das denn sein? Ich habe es doch gerade eben erst erklärt, dass man das als Christ nicht machen darf. Wieso ist er so blöd und rafft das nicht? Und schon bin ich selber in diese Falle getappt. Schon habe ich selber mich darüber gestellt und gesagt, ja, ich habe es ja verstanden, der nicht. Da war ich hochmütig in meinem demütigen Denken. Und Menschen vergleichen sich mit anderen ständig. Und da tappt man ganz schnell in diese Falle. Ganz schnell ist gerade der, der starke Überzeugung hat, besonders eben von sich selber überzeugt. Und gerade wenn man sich vornimmt, bewusst demütig zu sein, dann gefällt man sich vielleicht auch so richtig in seiner Demut. Das gibt es auch, ja. Dass man sich was drauf einbildet, dass man um all seine Fehler und seine Niedrigkeit weiß und ach, ich bin ja nur so ein kleines Licht, am besten mache ich gar nichts. Und stehe dann aber und sage so hier, Leute, in Sachen Demut könnt ihr aber alle noch was von mir lernen. Das ist es nicht. Das ist eine Gratwanderung. Und auch hier möchte ich einfach davor warnen, Demut als fromme Leistung zu verstehen. Das ist keine fromme Leistung. Es geht einfach um ehrliches Erkennen. Es geht einfach darum, wenn ich zu Gott komme, dann so wie ich bin. Einfach genau so wie ich bin. Nicht mit Show und Selbstbeweihräucherung, aber auch nicht mit irgendwie aufgesetzter und gespielter Demut. Durchschaut doch Gott sowieso alles. Ist doch alles Quatsch. Sondern ich muss einfach nur kommen mit einem offenen Herzen, ja, das den Kontakt zu dem lebendigen, zu dem barmherzigen Gott sucht. Und dafür muss ich nichts geleistet haben. Ich muss nur wissen, dass Jesus schon alles für mich geleistet hat. Ja, dass meine Unzulänglichkeiten und meine Schuld ausgeräumt und beseitigt werden können. Und dann kann ich nach dem Reden mit Gott, im Gebet, kann ich dann froh und befreit weiterziehen. Ich habe gesagt, in dem Gleichnis geht es um einen Hochmütigen und einen Demütigen. Erinnert ihr euch? So habe ich am Anfang gesagt. Aber führt Jesus uns hier wirklich zwei verschiedene Menschen vor? Oder schildert er nicht eher zwei Zustände unseres Herzens? Sind wir nicht manchmal der Pharisäer und manchmal der Zöllner? Ja, ich glaube, es geht hier wirklich um unsere innere Haltung. Wie wir auch gerade sein mögen, wir müssen nicht an der Liebe Gottes zweifeln. Wir müssen uns nicht in ein besseres Licht rücken, als wir sind. Wir müssen uns auch nicht schlechter machen, als wir sind. Wir müssen uns nicht mit anderen vergleichen, sondern einfach nur ganz ehrlich zu Gott kommen. Und das sollte heute neu deutlich werden. Und ich glaube, das ist auch im Gottesdienst eine wichtige Lektion. Diese Geschichte zeigt ja, dass Gott ja auch Gottesdienste liebt, wo jeder kommt, so wie er ist. Alle Typen von Besuchern sollen einfach deutlich spüren, sie dürfen hier sein. Sie dürfen hier bei ihm ankommen und auf diese Zettel alles draufschreiben. Es ist wichtig, dass die Gottesdienste das vermitteln, dass jeder Mensch bei Gott wertgeschätzt ist, dass da niemand an den Rand gedrängt wird und dass jeder, der Hunger hat nach Gottes Barmherzigkeit, die auch wirklich gestillt bekommt. Der Pharisäer und der Zolleinnehmer, die beide wollten im Tempel ihrem Gott begegnen, wollten die Beziehung zu Gott pflegen und beide beten auf ihre Weise. Aber nur einer kehrt fröhlich und verändert nach Hause zurück. Der Zöllner, der es in den Augen der Menschen nicht verdient hat. Das hätte niemand erwartet, dass anstatt dieses anständigen Frommen plötzlich dieser Sünder als vor Gott gerechtfertigt in sein Haus zurückkehrt. Und das scheint erstmal abwegig. Und das war für die Leute damals mit Sicherheit eine Riesenprovokation, so wie Jesus das ausgesprochen hat. Das ist uns wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig bewusst. Aber was eben kein Mensch für möglich hält, selbst vielleicht der Sünder nicht, der da beschämt sich im Hintergrund rumdrückt, das tut Gott. Was zwischen dem Menschen und ihm steht, das räumt er aus. Er macht das. Er hat die Wege dafür. Und er sagt, du bist mir recht, dich will ich haben. Der Pharisäer hat in seinem Dankgebet eigentlich nur sich selber gelobt und sich über seine eigene Leistung gefreut und verächtlich auf den Zolleinnehmer geguckt. Mir kam so der Gedanke, wie wäre denn die Geschichte weitergegangen, wenn der Pharisäer auf die Idee gekommen wäre, mit dem Zöllner zu reden, zu dem hinzugehen und zu sagen, ach hallo, du hier? Freut mich. Wie geht's dir? Wie kommt's, dass du da bist? Vielleicht wäre daraus ein höchst interessantes Gespräch geworden. Vielleicht hätten die beiden unheimlich viel voneinander lernen können. Aber dazu ist nicht gekommen. Der Pharisäer ist nur bei sich geblieben. Der Zolleinnehmer hat erstmal nur auf Gott geguckt und ist dann nach Hause gegangen. Die beiden sind nicht in Connection miteinander gekommen. Das wäre vielleicht dann die nächste Geschichte von Jesus gewesen, die er dann hätte erzählen können. Ich will mal zum Ende kommen für heute. Das Motto der Predigt war, wer weiß es noch? Wer den Mund zu voll nimmt, geht leer aus. Wer den Mund zu voll nimmt, geht leer aus. Also das war am Ende der Predigt, war das für mich irgendwie ein zu negatives Motto. Deshalb habe ich noch was dran gehängt. Wer den Mund zu voll nimmt, geht leer aus. Aber wer mit leeren Händen kommt, dem wird die volle Vergebung zuteil. Und die haben wir alle immer wieder nötig. Beide Personen wohnen in uns. Dieser Pharisäer, dieser hochmütige, eingebildete, überhebliche Fromme und der bekennende, reumütige Sünder. Beide dürfen in der richtigen Herzenshaltung jederzeit kommen und sich von unserem barmherzigen Gott annehmen und heilen lassen. Und dafür danke ich Jesus jetzt noch und bitte ihn, dass er das bei uns auch tut. Herr Jesus Christus, du bist unser Herr und Heiland und du hast diese Geschichte erzählt, um eine Lektion zu erteilen, über die die Menschen unheimlich gestaunt haben. Es geht gar nicht um fromme Leistung, es geht nicht um Selbstbeweihräucherung und es geht nicht darum, sich selbst zu erhöhen, sondern es geht darum, ganz, ganz ehrlich zu sein vor dir. Und da kann man der Allerschlechteste und Verachteste sein. Wer ehrlich und wirklich mit echter Demut zu dir kommt, den nimmst du an. Dem nimmst du seine Last, seine Schuld ab und den richtest du auf. Den bringst du zu Ehren, du erhöhst ihn. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir das erleben. Dass wir uns frei machen davon, jemand sein zu wollen und sei es auch hier eben in unserer frommen Blase, irgendwo weit oben zu stehen. Bitte befrei uns von diesem Denken, befrei uns davon, auf andere herabzuschauen, weil wir uns überlegen fühlen mit unseren Taten, mit unserem Denken, mit unserer Kenntnis, mit unseren moralischen Ansprüchen und Werten. Ich möchte dich bitten, dass wir die Leute einfach sehen mit Liebe und dass wir wissen, wir sind alle begnadigte Sünder und da ist keiner besser und ist keiner schlechter. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dazu bringst, dass wir auch uns gegenseitig annehmen, dass wir auch uns gegenseitig helfen, dass wir miteinander reden, dass wir nichts vorheucheln und dass wir aber vielleicht auch nichts verstecken, sondern zugeben, wo wir dich brauchen und wo wir Hilfe brauchen. Und dass wir gemeinsam so als Gemeinde und Einzelne in der Gemeinde vor dich treten können und von dir her Heilung erfahren. Danke, dass wir zugehen auf Karfreitag, wo wir wirklich dessen nochmal gewahr werden, was es dich auch gekostet hat, diese Befreiung der Lösung für uns zu erkaufen. Danke, dass wir zugehen auf Ostern, auf die Auferstehungsfeier, wo wir wirklich sehen, Herr Jesus, du bist wieder erhöht worden von dem himmlischen Vater und auch wir werden bis an die allerhöchste Stelle erhöht werden. Danke für diese Hoffnung, danke für diese Zuversicht, danke für dieses Versprechen. Und ich bete darum, dass das mit uns allen geht, in den Rest von diesem Sonntag und in die neue Woche, dass wir uns wirklich darüber freuen können, dass wir bei dir angesehen und angenommen sind, dass wir nichts vorspielen müssen. Bitte hilf uns dabei, dass wir das wirklich wertschätzen und dass wir dann voller Freude vielleicht doch das ein oder andere tun können, was du für uns vorbereitet hast an Werken, die du mit uns zusammen vollbringen willst, zu deiner und zu unserer Freude und Erfüllung. Danke dafür. Wir loben und preisen dich. Amen.